Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Matthias und ich bin Anwalt. Heute ist Mittwoch, der 15. Mai. Somit ist die Hälfte der Arbeitswoche geschafft. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Episode 162.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Der Hinweis von Matthias auf die Mitte der Woche, da würde ich noch den Appell hinten ranhängen. Liebe Chefs, seht zu, dass eure Mitarbeiter heute so früh wie möglich nach Hause können. Wenn das in eurem Business irgendwie geht, bei diesen tollen Temperaturen werden für diesen Move alle Mitarbeiter extrem dankbar sein. So, zu unseren Themen hier bei Hamburg am Morgen. Ich betone das, weil wir uns seit gestern leicht umbenannt haben. Hamburg am Morgen, so jetzt der Titel unseres Podcasts. Denn wir glauben, noch mehr auf den Punkt, weil Hamburg bei uns halt im Mittelpunkt steht. Also, zu unseren Themen. Hier der schnelle Überblick, damit Sie wissen, auf was Sie sich heute einlassen. Thema Nummer 1. Die Polizei setzt beim nächsten HSV-Spiel Drohnen zur Überwachung des Umfelds ein. Dann gibt es neue Infos aus Kleinflottbek rund um das geplante Flüchtlingsheim. Und die Immobilienpreise in Hamburg bewegen sich. Aber in welche Richtung? Wir befragen gleich unseren Experten Stefan Preißler. Aber zum Anfang gibt es einen kleinen Schmunzler. Unsere Stadt, die für viele die schönste Stadt der Welt ist, hat diese Woche bei Wer wird Millionär einen kleinen Klaps auf die Mütze bekommen. Wir starten jetzt. Wer wird Millionär? Diesen Sound erkennt natürlich jeder. Diese Woche war Rebecca Klein zu Gast. Eigentlich für uns kein Thema, aber Rebecca musste sich ausgerechnet mit einer Frage zu welcher Stadt auseinandersetzen. Na, und das als Bremerin.
Die Bauarbeiten zu welchem Prestigeobjekt einer deutschen Millionenstadt wurden 2023 gestoppt? Spree Dome, Rhein Cathedral, Elbe Tower oder Isar Skyscraper?
Ich weiß nicht, wie entspannt sein Gesicht ist. Meins ist es nicht mehr. Ich würde gerne das gesamte Publikum fragen.
Es kam, wie es kommen musste. Sie konnte mit der Frage nichts anfangen. Aber dank des Publikum-Jokers hat sie sich dann doch für die richtige Antwort entschieden. Logisch, Elbe Tower. Günther Jauch hat dann aber bei der Bremerin nachgehakt. Und ihre Antwort, zwar ehrlich, aber für uns natürlich ein kleiner Skandal.
Aber das ist toll, dass wie Sie so als Bremerin mit völliger Ignoranz
Hamburg.
Hamburg, wo ist das?
Was das Schönste an Hamburg ist die Autobahn nach Hause.
Trotz der Antwort, ich sag mal, wir gönnen Rebecca aus Bremen, die bei einem Bildungsträger arbeitet, die gewonnenen 16.000 Euro. Wie gesagt, trotz der Antwort. Überfällig, sagen die einen. Andere werden diese Entwicklung eher skeptisch sehen. Wir versuchen mal einen Blick hinter diese Entscheidung zu werfen. Worum geht's? Beim nächsten HSV-Heimspiel, das findet am kommenden Samstag statt, gegen Nürnberg, setzt die Polizei eine Drohne ein, um das Umfeld des Stadions besser überwachen zu können. Polizeireporter André Zanfakili in der Leitung. André, sag mal, wer ist denn auf die Idee gekommen, bei einem Fußballspiel eine Drohne einzusetzen?
Also da ist die Polizei selbst drauf gekommen. Die haben das einfach gemacht, weil sie immer wieder so Ecken haben, wo man nichts sieht, wo man mit dem Polizeihubschrauber nichts sieht, wo auch keine anderen Kameras sind. Und das soll jetzt die Drohne, soll diese Lücke stellen.
Und damit wir hier alle Fußballfans, speziell die HSV-Fans im Stadion natürlich auch beruhigen können, diese Drohne fliegt nicht ins Stadion und kreist dann vor der Fankurve über 90 Minuten und beobachtet die Fans. Das ja wohl nicht, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also die haben im Stadion wird es überhaupt gar keinen Drohneneinsatz geben dieser Art. Das ist überhaupt nicht vorgesehen. Stadion ist auch gut überwacht. Da sind auch genug Kameras. Ich meine, das ist ja selbst Fernsehen meistens. Und das ist mehr für das Umfeld. Das ist zum Beispiel, wenn ein Fanmarsch von Stelling oder wenn die Fans von Stelling zum Stadion gehen, dann gibt es immer wieder Ecken, wo man arm im Polizeihubschrauber nicht hingucken kann. Das ist gerade, wenn so Bäume sind oder sowas. So eine Drohne kann auch unter der Baumkrone fliegen. Das ist kein Problem, aber Hubschrauber kann halt nicht durch das Laub durchgucken. Und solche Ecken sind das denn halt.
Und sparen Sie sich jetzt den Hubschrauber damit?
Nein, also man wird natürlich gucken, wo kann ich den Hubschrauber mir sparen. Das wird so ein Einsatz sein, der ist ja auch immer verbunden. Sonntags Fußballspiel, Polizeihubschrauberkreis. Das heißt, Ich habe dann auch irgendwie 20 Anrufe von irgendwelchen empörten Bürgern, die sich dann gestört fühlen. Und das Zweite, die Drohne verbraucht kein Kerosin. Die ist natürlich viel, viel günstiger im Einsatz als so ein Polizeihubschrauber. Aber in vielen anderen Dingen wird natürlich der Polizeihubschrauber überhaupt nicht einzusparen sein, weil der zum Beispiel ein Transportmittel für die Spezialeinheit SEK, der ist für Unterelbeflüge, der ist für Verkehrsaufklärung. Diese Drohnen, die werden auch nur in sich auf Sicht geflogen. Das heißt, der macht das nie über längere Strecken, also dass die weiter weg ist. Und wenn so eine Verkehrsaufklärung A7 ist, das geht ja gar nicht, denn mit einer Drohne. Also das heißt, es wird wahnsinnig viele Aufgaben geben, die ein Polizeihubschrauber weiter hat. Und man muss natürlich auch wissen, bei so einem vorbereiteten Einsatz ist das kein Problem. Da weiß ich, das ist, und dann habe ich die Drohne da. Wenn jetzt irgendwo JWD in Hamburg irgendwas passiert, dann ist natürlich der Hubschrauber deutlich schneller da, als wenn irgendjemand mit der Drohne losfährt und die dann steigen lässt.
Nun hat so eine Drohne heutzutage aufgrund der aktuellen Situation, ja vor allem in der Ukraine, immer so eine bedrohliche Komponente mit drin. Das Ding wird von einer Person gesteuert, die, nehme ich an, speziell geschult dafür ist.
Ja, also erstmal bewaffnet ist die Drohne nicht.
Das gehe ich mal aus.
Die hat einfach nur zwei Kameras drin, die sehr gut sind. Eine davon eine Wärmebildkamera. Und die Leute, die die steuern, sind auch speziell ausgebildet. Die werden auch unter anderem, also in Theorie und Praxis, und dann werden sie auch bei der Hubschrauberstaffel mitgeschult. Die bringen ihr fliegerisches Können damit ein, die Piloten. Und wer so eine Drohne dann nachts steigen lassen will, also fliegen will bei der Polizei, der kriegt nochmal eine extra Schulung, eine extra Ausbildung dafür.
Also wir halten fest, das soll in ganz spezielle Ecken und Winkel nochmal reingucken, wo es bisher nicht möglich war für die Polizei. Auf keinen Fall über Menschenmengen fliegen, auf keinen Fall im Stadion. Aber ich glaube, die hat dann immer noch genug zu tun bei so einem Fußballspiel.
Ja, also der wird ganz bestimmt nicht arbeitslos, der Drohnenpilot, sondern der wird da seine Aufgabe haben. Die werden das auch astrein nutzen. Die Bilder gehen ja dann direkt zur Einsatzleitung. Das ist entweder der Führungsstab, wenn es größere Einsätze sind, oder eine Einsatzleitung auf örtlicher Ebene. Die haben ja in jeder Wache haben so ein kleines Lagezentrum, und da sind auch Bildschirme, und da wird das dann hin übertragen, und dann können die Polizeiführer ihre Entscheidungen besser treffen.
Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, André, korrigier mich bitte, das Ding wurde entsprechend gekennzeichnet, damit man auch weiß, es ist eine Polizeidrohne. Es wurde sozusagen im Handbetrieb selbst beklebt, oder was?
Ja, also die wird so geliefert, ne? Das ist ein handelsübliches Modell. Die ist nochmal ein bisschen verändert, und zwar gerade was die Datenübertragung angeht, dass das sicher ist. Das geht nicht auf irgendeinen Server so in den USA oder so, sondern da ist die Datensicherheit, die man im polizeilichen EDV-System allgemein hat, wird da angewandt. So, aber die kommt dann halt nackt, sage ich mal. Und dann wird die sozusagen wie Mund geblasen, da beklebt von irgendeinem Wachmeister. Ich weiß nicht, wer es macht, aber sieht ganz gut aus, der kann das.
Der kann das. Ein Lob also von unserem Polizeireporter André Zanfakili. Am nächsten Wochenende zum ersten Mal eine Polizeidrohne im Einsatz rund um das Volksparkstadion. Sie haben das sicher mitbekommen. Es gibt eine gewisse Unruhe bezüglich des angekündigten Flüchtlingsheims in Kleinflottbek. Bisher haben wir fast ausschließlich über die Gegner gesprochen, die sich ja durchaus wirksam in der Öffentlichkeit platziert haben. Jetzt gibt es aber auch eine Welle auf Seiten der Befürworter. Dazu hat unsere Lokalreporterin Kathi Krause gleich die entsprechenden Infos. Aber als erstes, Kathi, für alle Hörer von Becker am Morgen, die in dem Thema nicht hundertprozentig drinstecken, wo sind wir eigentlich auf der Horizontlinie? Also ich meine, was die Planung und die Umsetzung des besagten Flüchtlingsheims angeht.
Wir sind auf der Horizontlinie, dass die Sozialbehörde die Pläne bestätigt hat, die Menschen darüber teilweise informiert hat. Eine öffentliche Informationsveranstaltung kommt noch. Und es ist ein Bauantrag auf Genehmigung gestellt worden. Also es ist relativ klar, diese Unterkunft kommt, und sie soll auch relativ zeitnah, am besten wollen sie anfangen in 3 Monaten, wenn die Baugenehmigung vorliegt.
Noch einmal die Info, wie groß ist sie eigentlich? Also um wie viele Flüchtlinge geht es?
Also laut Sozialbehörde ist ihr Verhältnis zu anderen Unterkünften in Hamburg relativ klein. Es handelt sich um eine Unterkunft für 144 Personen.
Kathi, du hattest in den letzten Wochen und Monaten vor allem darüber berichtet, dass sich Widerstand gebildet hat. Das hatten wir ja auch ausführlich zum Beispiel auf abendblatt.de oder aber auch hier bei uns im Podcast behandelt. Jetzt gibt's aber eine neue Entwicklung im Sinne von, es gibt Unterstützer, die sich tatsächlich auch zusammentun und sagen, wir wollen hier aktiv werden.
Genau, man muss sagen, dass zuletzt ja die Stimmen derjenigen, die das kritisiert haben, die ja mal auch die Informationspolitik zu Recht kritisiert haben, sehr laut waren. Und jetzt kommt tatsächlich so eine Bewegung, eine Gegenbewegung zu den Gegnern auf, die sagen, wir möchten nicht immer, dass Klein Flottbek so dargestellt wird, oder es ist ja Flottbek Ostdorf, so an der Grenze, dass es eben die reichen Elbvororte sind, die sind wieder gegen etwas, die sind ganz im Gegenteil, sagen wir, sind für die Willkommenskultur, wir wollen zeigen, wie wir Flottbeker auch sind, die sich jetzt zusammenfinden wollen, die Aktionen planen, wie ein Picknick auf dem Parkplatz, die auch eine Homepage machen wollen und eben genau diesem etwas Willkommenskultur dagegen setzen wollen.
Das ist insofern spannend, Kathi, weil ich das tatsächlich natürlich, das, was man an Berichterstattung mitbekommt, ist natürlich eher so, dass es Unruhe und viel Widerstand gegen Projekt A, Projekt B, Projekt C. Und tatsächlich finde ich das jetzt spannend, dass jemand auch mal sagt, nee, Moment mal, das gibt ein verfälschtes Bild wieder. Also das ist, finde ich, insofern eigentlich eine ganz gute Entwicklung.
Ich finde es auf jeden Fall zur Vielfalt und dass man auch eben sieht, dass man nicht so einfach sagen kann, das sind die reichen Elb vor Ort, die sind gegen alles und die holen sich ihre Anwälte und das ist eben doch auf in jedem Stadtteil natürlich immer Befürworter und Gegner vor einer Sache gibt. Ich denke, man sollte trotzdem auch nicht immer die Kritiker kleinreden. Es gibt eben diese Sorgen und Nöte, die sich jetzt sehr kanalisiert hatten durch dieses sehr verzögerte, späte Veröffentlichen der Informationen. Und jetzt muss man eben auch diese Leute wieder abholen und zusammen Weg finden, dass sich da alle irgendwie zurechtfinden. Denn es nützt ja auch nichts, wenn es irgendeine Klage kommt und dann am Ende das da nicht vorangeht oder denn wieder die Leute jetzt in eine Ecke gestellt wird. Das ist im Moment in vielen Themen, ob das jetzt nur an den App-Verordnen ist, weiß ich nicht, aber es wird immer so ein Schwarz-Weiß und sehr gegeneinander polarisierend argumentiert.
Thema Klage, kann da noch was kommen? Kann das noch gestoppt werden, theoretisch?
Oh, ich bin ja kein Anwalt. Sie haben sich ja den Anwalt genommen, der ja auch schon mal relativ erfolgreich diese Einrichtung in den Sophien-Terrassen mit begleitet hat, als da die Anwohner sich gewehrt haben. Also angekündigt ist es, dass sie klagen wollen. Es sollen ja 36 Leute schon sein, die sich da zusammengefunden haben, die klagen wollen. Ob das Aussicht auf Erfolg hat, wird dann ja ein Gericht beurteilen.
Also, Ausgang möglicherweise noch etwas ungewiss. Danke an Kathi Krause. Die letzten Monate waren für Immobilienbesitzer, die verkaufen wollten, eher so semi. Und damit auch für die Makler. Jetzt tut sich aber etwas auf dem Markt. Fragen wir unseren Immobilienexperten Steffen Preißler. Die aktuelle Entwicklung. Steffen, werden denn jetzt wieder mehr Häuser bzw. Immobilien verkauft oder eher noch weniger?
Also es werden jetzt seit Beginn des Jahres wohl wieder mehr Häuser verkauft. Im vergangenen Jahr war ja ein absoluter Negativrekord aufgestellt worden mit nur noch rund 2000 verkauften Einfamilien-, Doppel- und Einhäuser. Das war so wenig wie seit 1995 nicht mehr. Und mit Beginn des Jahres hat sich die Lage am Markt nach Auskunft von Maklern und Experten wieder etwas belebt.
Das heißt, sind jetzt Schnäppchenjäger gefragt oder kommen jetzt die zum Zug, die immer noch ein richtig dickes Portemonnaie haben?
Ja, die ein sehr dickes Portemonnaie haben, die kommen immer zum Zug. Es ist jetzt eher so, dass die bisher den Kauf zurückgestellt haben aus verschiedenen Gründen, weil die Zinsen gestiegen waren, weil es unendliche Diskussionen um die Heizungsproblematik gegeben hat, die finden jetzt wieder mehr Interesse und Vertrauen in den Markt und kehren zurück und finden dabei auch durch die Preissenkungen der vergangenen 18 Monate auch wieder attraktive Preise bei einigen Objekten.
Und wo liegt ungefähr die Preisspanne im Moment für etwas, was du als attraktiv bezeichnest?
Also man kann jetzt in Hamburg wieder Häuser für unter 500, also Einfamilienhäuser für unter 500.000 Euro bekommen. An denen muss natürlich sicherlich noch etwas gemacht werden, aber das war ja lange Zeit überhaupt nicht der Fall. Und wenn man jetzt nicht unbedingt in Hamburg kaufen will, sondern in das Umland ausweichen kann oder will, dann wird es noch attraktiver, weil die Preise in Hamburg natürlich immer noch recht hoch sind. Sowohl für Häuser wie für Wohnungen liegt der Durchschnittspreis bei den Angeboten noch knapp über 5.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Und das sieht eben in Kreisen wie Pinneberg oder Stormarn ganz anders aus. Also ich sage mal, außerhalb von Hamburg bekommt man eine 80 Quadratmeter große Wohnung aus dem Bestand für rund 240.000 Euro und ein Einfamilienhaus für 420.000 Euro.
Hat das vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Energiepreise nun doch nicht so hoch sind, wie sie mal waren, beziehungsweise auch nicht so explodiert sind, wie von vielen befürchtet? Also teilweise sind die Gaspreise ja deutlich gefallen. Das ist ja besonders für Altbauten dann immer eine Überlegung, bevor ich mir so ein Ding kaufe.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die ganze Heizungsdiskussion ist total entschärft. Also vor Monaten glaubte ja jeder, wenn er eine Bestandsimmobilie kauft, dann muss er als erstes da die Heizung auswechseln und da eine teure Wärmepumpe einbauen. Das ist eben jetzt nicht mehr so. Die meisten warten jetzt erstmal ab, egal ob sie jetzt eine Immobilie kaufen oder ob sie schon seit Jahren darin wohnen. Sie warten einfach ab, was sich bei der kommunalen Wärmeplanung tut, sei es in Hamburg oder sei es im Umland. Da sind ungefähr jetzt noch zwei Jahre Zeit und dann weiß man, ob man Chancen hat auf einen Fernwärmeanschluss oder nicht. Und diese Zeit warten die Leute eben jetzt noch ab und solange die Heizung funktioniert, muss da gar nichts dran gemacht werden. Auch ist der Gaspreis wieder gesunken. Also Strom ist dreimal so teuer wie Gas. Und das spricht dann bei vielen, die das unter rein ökonomischen Gesichtspunkten sehen, eben eher für eine Gasheizung als für die Wärmepumpe.
Aber Steffen, jetzt nur noch mal zum Verständnis. Vielleicht mache ich jetzt auch einen Denkfehler. Aber ich kaufe jetzt ein Haus, was in Richtung Energie nicht auf dem Top-Stand ist. Ich muss da vielleicht jetzt auch aktuell noch Geld reinstecken, aber ich übernehme die Heizung. Fällt mir das nicht irgendwann dann doch auf die Füße und bringt mich in finanzielle Schwierigkeiten, weil irgendwann ist die Heizung doch mal fällig?
Ja, sicher. Aber es war die Angst sozusagen, ich muss in das Haus einziehen und muss als erstes an der Heizung etwas machen, obwohl die vielleicht noch gar nicht so alt ist. Und dann fehlt mir das Geld für andere Dinge. Also es ist ja immer so, wenn man ein Haus kauft, da muss generell was dran gemacht werden. So, und diese Angst ist eben jetzt nicht da. Man kann das Thema Heizung erstmal aufschieben. Und die Mittel, die man noch übrig hat, eben auch für andere Dinge aufwenden. Vielleicht bessere Fenster oder eine Dämmung des Hauses oder zumindest die Dämmung des Daches oder was auch immer. Aber man muss sich jetzt noch nicht eben mit diesem komplizierten und teuren Thema Wärmepumpe beschäftigen.
Aber es wird
würde ja jetzt auch wirklich keinen Sinn machen, wenn dann möglicherweise doch ein Fernwärmeanschluss zur Verfügung steht und es möglicherweise noch sogar einen Anschlusszwang gibt und man hat dann vor 2 oder 3 Jahren selbst eine teure Wärmepumpe eingebaut. Da würden sich ja die Leute schwarz ärgern.
Ja, da kann ich total nachvollziehen, was du sagst. Wie sieht's denn noch, abschließende Frage, Steffen, an der Front Kredite aus? Sind die Hamburger wieder, ich sag mal, können sie sich wieder mehr Kredite auch leisten angesichts der aktuellen Situation oder ist das, hat sich da eigentlich nichts getan?
Ja doch, also die Hamburger geben jetzt wieder mehr, also nehmen mehr als 400.000 Euro für den Einzug in die eigenen 4 Wände auf. Es sind jetzt, glaube ich, genau im Schnitt 425.000 Euro. Das sind immerhin 12% mehr Kredit als im 4. Quartal des vergangenen Jahres. Das spricht entweder dafür, dass sie eben teure Objekte kaufen oder dass sie eben ältere Objekte kaufen und dann bereits eine bestimmte Summe für die Modernisierung in den Kredit mit einkalkulieren. Und für diese durchschnittliche Kreditsumme müssen sie im Schnitt 1844 Euro im Monat an Zins und Tilgung aufwenden. Das ist natürlich immer noch recht hoher Betrag, wenn man bedenkt, dass dann auch noch 200 bis 300 Euro an Nebenkosten für Versicherungen, Müllabfuhr und Heizung hinzukommen, sodass also dann über 2000 Euro im Monat alleine für das Wohnen ausgegeben werden muss.
Ein bisschen Hoffnung für alle, die sich jetzt ein Haus kaufen wollen. Zumindest in der Preisspanne bis 500.000 Euro tut sich was, sagt unser Immobilienexperte Steffen Preißler. Danke dafür. Zum Ende von Episode 162 eine kleine Warnung. HSV-Fans können jetzt zumindest weghören. Abschalten würde ich nicht. Es kommt ja gleich noch der kompakte Nachrichtenüberblick als täglicher Service. Allerdings sprechen wir noch kurz über den Aufsteiger, also über den FC St. Pauli. Um genau zu sein, über den aktuellen St. Pauli-Hit. Der Club hat einen Clip bzw. einen Song. mit Stars wie Bosse, König Boris und Bela B. veröffentlicht. Das Original ist von Bosse, Ein Traum, aber der Verein hat den Song etwas umgetextet. Und wie das dann in so einem Fall immer heißt, das Ding geht viral durch die Decke. Aber in diesem Fall stimmt das sogar. Für alle, die sich das entsprechende Video ansehen möchten, der Link ist in unseren Shownotes. Und für alle Rad- und Autofahrer oder auch für die Fußgänger noch der Hinweis auf die aktuelle Astra-Werbung. Da geht es auch um St. Pauli. Da können auch die HSV-Fans mal hinschauen, denn das ist echt lustig. Astra gratuliert nämlich St. Pauli, Achtung, zum verpassten Klassenerhalt. Bis morgen und bye bye.
Kompakt informiert. Der Nachrichtenüberblick bei Hamburg am Morgen.
Ich bin Jana Klunikowski. Guten Morgen. Die Islamisten-Demos in Hamburg, bei denen es Forderungen nach einem Kalifat gab, sind heute Thema einer Aktuellen Stunde in der Bürgerschaft. Die Kundgebungen des Netzwerks Muslim Interaktiv in St. Georg hatten ja weit über die Stadtgrenzen hinaus für Empörung gesorgt. Mehrere mutmaßlich pro-palästinensische Aktivisten haben am Abend versucht, die Rote Flora zu besetzen. Einige von ihnen gelangten dabei offenbar auch kurzzeitig auf einen Balkon, wie auf einer Instagram-Seite zu sehen ist. Die Aktivisten werfen den linksextremen Besetzern in der Roten Flora einen pro-israelischen und pro-amerikanischen Kurs vor. Das müsse sich ändern. Pünktlich zu den Maiferien öffnet das erste Sommerfreibad in Hamburg. Am Freitag macht das Kaifu-Bad in Eimsbüttel auf. Zusammen mit den Ganzjahresfreibädern haben die Hamburger damit an 6 Standorten in der Stadt die Möglichkeit, unter freiem Himmel zu schwimmen. Der FC St. Pauli will sich am Pfingstmontag nicht nur feiern lassen. Der frischgebackene Bundesliga-Aufsteiger ruft vor der Fete auf dem Spielbudenplatz auch noch zu einer Demo auf. Dabei soll gemeinsam ein Zeichen für ein friedliches Zusammenleben, für die Clubkultur und gegen Demokratiefeinde gesetzt werden. Genaue Details wird der Verein heute bekannt geben.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.